Einmal dürfen wir euch dann noch hören nach der Predigt. Ja, herzlich willkommen auch allen, die heute da sind. Bin ich das? Vielleicht ist das, schauen wir mal. Hört sich besser an. Also Gold für dieses Gerät. So, also, beim Anfang eine kleine Geschichte. So ein Einsiedler, so ein Eremit, der Makarius, der soll Gott mal gefragt haben, welchen Grad der Heiligkeit er nach mehreren Jahren Fasten und Beten so erreicht hat. Ich meine schon, diese Frage zeigt natürlich auch schon nicht ganz heilig, aber er wollte mal wissen, auf welchem Grad er ist. Ein Traum erschien ihm ein Engel und antwortete, sein Grad an Heiligkeit sei noch lange nicht so hoch wie der, den zwei Frauen in der nächsten Stadt erreicht hätten. Er solle sie aufsuchen und von ihnen die bessere Heiligkeit lernen. Und so ging dann der Makarius in die Stadt, fand die beiden Frauen und hat festgestellt, ganz gewöhnliche Hausfrauen. Worin besteht das Geheimnis eurer Heiligkeit, wollte er von ihnen wissen. Die Frage erstaunte sie. Ihre Beschäftigung bestand darin, gut für ihre Ehemänner und Kinder zu sorgen. Zum Beten hatten sie nicht so viel Zeit wie Makarius, und die Bibel konnten sie nicht lesen, weil sie Analphabeten waren. Sie nannten sich arme Frauen mit vielen Sorgen. Makarius fand aber heraus, dass sie mit zwei Brüdern verheiratet waren, lebten gemeinsam unter einem Dach, stritten fast nie miteinander und kein einziges hartes Wort trübte die Beziehung. Von ihnen lernte Makarius, dass ein Zusammenleben in Liebe, in dem man die Spannungen mit dem Geist der Versöhnung austrägt, ohne verletzende Worte und neidische Blicke, in den Augen Gottes kostbarer sein kann als viel Fasten und Beten. Das ist ja so eine spannende Frage. Wäre ich ein Heiliger? Wenn ich jetzt eine ganz kleine Umfrage machen würde, wer von euch ein Heiliger? Dann sind die Schlauen, die sagen, ja, jetzt muss man fragen, wie man es meint. Also wenn man so auf der menschlichen Lebensebene meint, in Form von, wer ist weitgehend fehlerfrei, wer macht immer alles richtig und so, dann sagt man, aha, gut, da bin ich noch nicht ganz so weit. Ja? Aber wir werden sehen, in anderer Hinsicht, in geistlicher Hinsicht, da können wir schon durchaus davon sprechen, dass wir Heilige sind, weil wir geheiligt sind. Genau. Jawohl. Da schreibt er, Paulus im Epheserbrief, Kapitel 4, Abvers 20. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Ihr sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Und wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Als Überschrift, da geht es ja ums Ablegen und ums Ansehen in diesem Text, habe ich gewählt, geistliche Kleider machen heilige Leute. Vielleicht jetzt nochmal eine andere Übertragung von diesem Zitat von vorhin, wo es geheißen hat, du hast ein interessanteres Leben, wenn du beeindruckende Kleidung trägst. So meine Kleidung heute ist eher gewöhnlich. Aber hier ist von durchaus beeindruckender Kleidung die Rede, wo wir sagen, ja, das macht unser Leben wirklich interessant, wenn wir uns sozusagen geistlich neu einkleiden. Und den Paulus, ja, der hat da so ein paar Gedanken, dem ist es wichtig. Und ich habe das so ein bisschen mit diesen Modefragen gegliedert. Gottes Mode hat eine klare Linie. Paulus sagt, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist, in eurem Denken erneuern zu lassen, den neuen Menschen anzuziehen, der nach dem Bilde Gottes geschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sie auf Wahrheit gründen. Also der Paulus, der spricht ja in Ephesus zu Leuten, die jetzt noch nicht seit Kindestagen im Glauben sind. Ja, das sind ja Leute, die vielleicht erst vor kurzem, vor ein paar Jahren dazugekommen sind. In aller Regel werden das Erwachsene gewesen sein, die vorher ein ganz anderes Leben geführt haben, die in ihrer Religion, in ihrer heidnischen Religion, was immer das auch war, verhaftet waren. Also Ephesus war ja ein riesiger Hafen, riesige Hafenstadt. Da waren alle Nationen, alle Glaubensrichtungen, da war sozusagen alles vorhanden. Und in Ephesus, da gab es den Tempel der Diana, unter anderem die Göttin der Fruchtbarkeit, und da gab es diesen großen Tempel, und da ist man eigentlich auch hin, um sozusagen diesem Fruchtbarkeitskult da, ja, dem nachzugehen. Und muss man sagen, ja, da gab es eigentlich dann schon so ein paar Dinge, die man da nochmal klarstellen musste. Er sagt, also wenn ihr jetzt bei Christus lebt, dann muss ich euer Geist und euer Denken erneuern. Also er sagt, ihr müsst mal anfangen, anders zu denken. Also das, was vorher vielleicht in eurem Ding ganz normal war, das sich jetzt erneuert, da gibt es etwas anderes. Er sagt, das, was man denkt und zu welchen Schlüssen man beim Denken kommt, das prägt das Handeln. Deshalb sagt er, da muss man mal ansetzen beim Denken. Und natürlich, das gehört deshalb so eng zusammen, beim Geist zu sagen, was prägt mich? Was prägt meinen Geist? Er sagt, jetzt prägt euren Geist Jesus und nicht mehr der heidnische Kult, nicht mehr was weiß ich was. Und deshalb müsst ihr da ansetzen, was prägt euer Denken? Welcher Geist prägt euer Denken? Wie ist euer Denken gestrickt und was kommt dann dabei raus? Und er sagt, der Geist muss erneuert werden. Einerseits durch Bekehrung schon geschehen, dass der Geist erneuert ist, der Heilige Geist ist da, und gleichzeitig sagt er, ist das Alte aber nicht unbedingt ausgetrieben. Also da können schon noch Reste übrig sein. Da muss man sich dann schon auch davon trennen. Und auch beim Denken, klar, man denkt jetzt nochmal anders über Dinge nach, aber was einen lang geprägt hat, das legt man auch nicht so einfach ab. Und letzten Endes müssen wir ja auch sagen, aber wenn wir seit klein auf dabei sind, also wir leben halt in einer Welt, die vom Sündenfall geprägt ist. Also manchmal ist auch noch ein Gedanke dabei, ist auch ein Geist, der uns reitet, wo wir sagen, naja, mit Christus hat es jetzt nicht direkt zu tun. Und er verwendet hier drei Begriffe, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Und es legt auch die Grundlage, warum es gehen kann. Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit. Weil wir sagen können, es sind alles drei Begriffe, die wir auf Christus übertragen können. Weil wir sagen können, weil uns Christus zur Gerechtigkeit geworden ist, weil wir durch seinen Tod und Sterben auferstehen, gerecht geworden sind vor Gott. Deshalb kann etwas von dem umgesetzt werden, was da gesagt wird. Sonst bleibt es ja beim guten Vorsatz. Dann sagen wir, ja, es wäre schon gut, wir denken anders. Es wäre schon gut, wir leben anders. Ja, ja. Aber weil wir wirklich etwas dahinter haben, weil Christus dahinter steckt, der uns ermöglicht, auch so zu leben, als er ist uns zur Gerechtigkeit geworden. Er ist auch die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Geht es jetzt nicht bloß um die Wahrheit zu sagen, sondern was ist denn Wahrheit? An was orientiert man sich denn? Also die eigentliche Wahrheit, die letzte Wahrheit ist Christus. Das zählt. Und weil er die Wahrheit ist, können auch wir in Wahrheit leben. Und zum Heiligkeit habe ich hier noch einen Vers. Ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Also zu sagen, wir sind geheiligt, weil Christus heilig ist. Wenn man die Frage nochmal stellen würde, wer ist jetzt hier ein Heiliger? Können wir sagen, in der Hinsicht sind wir dann alle geheiligt, weil wir durch Christus geheiligt sind. Wir sind geheiligt, Deshalb kann Paulus später auch davon sprechen, dass wenn wir in der Ewigkeit sind, da auch erwartet werden. Weil wir durch Christus geheiligt sind, nicht weil wir auf der menschlichen Ebene alles so großartig machen. Also man könnte sagen, diese neue Mode könnte dann heißen, umgib dich ganz mit Jesus oder hülle dich ganz in Jesus ein oder von Kopf bis Fuß Jesus. Also das sind die Kleidungsstücke, die der Paulus hier mal so anklingen lässt. Er macht dann weiter und sagt, die alten, die gottlosen Kleider müssen weg. Ich weiß nicht, wie das jetzt beim Zeltlager so hier in Ulm läuft. Ich war, also wo ich in Esslingen noch beim Zeltlager Mitarbeiter war, da war Kleiderwechseln, das war so ein Jungszeltlager, Kleiderwechsel war nicht so in. Hatte auch Vorteile, wenn man den Namen nicht wusste, konnte man sagen, der mit dem gelben T-Shirt, dann wusste auch jeder, wen man meint. Und dann hat man denen gesagt, also wenn wir zum Freibad gehen, das war immer der vorletzte Tag, dass man den Eltern so saubere Kinder wieder abliefert. Ja. Dann haben wir gesagt, dann nimm bitte was Frisches zum Anziehen mit. Ja, und wechselt da die Kleider. Das haben auch eigentlich weitgehend alle gemacht. Und am nächsten Morgen hatten sie wieder das gelbe T-Shirt an. Da sagt man, jetzt hat man doch gesagt, ja, aber ich habe doch gestern das andere T-Shirt. Ja, stimmt, ja, okay. Und dann kamen die Eltern und gucken in die Tasche und sagen, also unser Junge hat für jeden Tag ein frisches T-Shirt dabei gehabt. Für jeden Tag Unterwäsche, da ist alles ja noch drin. Sagen wir, ja gut, Zeltlager ist halt anders wie zu Hause. Aber das ist schon okay, ja. Und wenn es besonders kalt wurde mal, dann haben sie immer noch was drüber gezogen. Dann haben sie gesagt, dann haben wir gedacht, sie haben was Frisches an, von wegen, also nur was drüber gezogen. Das wäre ja theoretisch auch hier eine Technik zu sagen, und die damals in Ephesus hatten glaubensmäßig da auch gar nicht so viele Probleme, zu sagen, wir ziehen einfach noch was drüber. Das waren sie meistens von ihrem heidnischen Umfeld auch gewöhnt. Ja, da kommt noch einer, der erzählt auch noch was. Da gibt's noch einen Gott, also dann ziehen wir das immer noch drüber. Ja, ja, ist auch eine Lösung, sich frisch anzuziehen, aber der Paulus sagt, das soll nicht eure Lösung sein. Also wer bloß das Neue drüber zieht, sag's mal so, der muffelt das Alte bald dann auch wieder durch. Und er sagt, ihr müsst die alten Klamotten, ihr müsst es ablegen. Ihr habt jetzt einen anderen Stand, das passt nicht zusammen. Ich sag's mal so, also sonntags zur Gemeinde zu gehen und mittwochs in den Tempel der Diana. Aber das passt jetzt nicht mehr. Ihr könnt da nicht mehr hin. Oder manch anderes, was er nachher aufzählt, da wundert man sich ja, was in Ephesus los war. Das passt nicht mehr zu sagen, naja, wir machen jetzt das Geistliche und ach, das, was wir vorher gemacht haben, was da Spaß gemacht hat, machen wir einfach auch weiter. Sagt Paulus, nein, so soll es nicht sein. Er sagt, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie es in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seinen betrügerischen Begierde nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Wie gesagt, der Paulus sagt schon mal, ihr seid eine neue Kreatur geworden. Ich sage es aber auch noch mal, der alte Adam sozusagen steckt schon noch in uns drin. Steckt schon in uns drin. Und der Paulus sagt, also wir müssen Dinge ablegen. Schlechte Gewohnheiten. Also, wir werden gleich noch sehen bei den Ephesus, was bei uns so die Gewohnheiten sind. Also man stellt fest, es gibt eben auch noch andere Götter in dieser Welt, denen nachgefolgt wird. Also wenn ich sonntags morgens zu euch fahre oder nach Bolafing, da laufen immer unheimlich viele Leute, die joggen so an der Donau entlang. Heute hat man unheimlich viele Radfahrer gesehen, die nutzen das schöne Wetter. Das ist ja in Ordnung. Bloß denke ich, also die Gesundheit, das hat einen hohen Stellenwert. Nicht umsonst, ich bin auch lieber gesund. Aber dem wird selbst sonntags morgens noch nachgegeben, sozusagen. Ne? Wo man sagt, also schade, dass die Leute nicht zum Gottesdienst kommen, denke ich dann manchmal. Können sie ja nicht alle machen. Aber zu sagen, es gibt doch noch was anderes. Also um immer noch mehr, anstatt immer noch mehr Kilometer irgendwie hinter sich zu bringen. So ein Trend, der da ein bisschen dazugehört, ist ja so ein bisschen der Traum der ewigen Jugend. Muss man sich ja ehrlich eingestehen, äußerlich kann man ja vielleicht was machen, aber irgendwie merkt man dann schon, dass innerlich sich die Dinge doch irgendwie verändern und man die Belastbarkeit nicht mehr ganz so hat oder manch anderes jetzt wehtut, was vor Jahren und so. Sagt, also diesem immer nachhetzen, zu sagen, ich muss immer jung sein, bis ich echt auch anstrengend glaube. Das Geld ist natürlich einmal so ein Thema, wo man sagt, die Jagd nach dem Geld, die wird auch nie aufhören. Und der Paulus sagt, eure Gewohnheiten in Ephesus ablegen. Sagt es auch zu uns, wenn wir sagen, gibt es noch Gewohnheiten, wo wir sagen, naja, also, ja, wenn ich es mal genau betrachte, ablegen. Ich meine, ehrlich gesagt, manchmal stellt man fest, es ist anstrengend. Man arrangiert sich so ein bisschen damit. Aber der Paulus sagt schon, ablegen, ablegen. Und wir gehen mal dem entlang, was der Paulus dann sagt. Gottes Mode setzt auf Kontraste. Er sagt, also es gibt Dinge, die tut ihr, aber ihr sollt dafür lieber anderes tun. Er sagt, darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, angemessen und hilfreich sein. Dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Also der erste Kontrast, gutes Reden statt Falsches. Da nochmal so eine Geschichte gefunden, da kommt ganz aufgeregt einer zu einem weisen Mann gelaufen und sagt, hör, ich muss dir was erzählen, mein Freund. Sagt der weise Mann, halt erst mal. Hast du das, was du mir erzählen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe, fragt der andere. Ja, die drei Siebe. Also das erste Sieb ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, mit dem Sieb der Wahrheit geprüft? Nein, ich hörte es erzählen, sagt dann der andere. So. Aber sicher hast du es dann mit dem zweiten Sieb geprüft. Es ist die Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, wenn es schon nicht sicher als wahr erwiesen ist, doch wenigstens gut? Nein, das ist es auch nicht. Im Gegenteil. Der Weise unterbrach ihn, lass uns auch das dritte Sieb anwenden und fragen, ob es notwendig ist, es mir zu erzählen. Ja, notwendig ist es nun auch nicht gerade. Also lächelte der Weise, wenn das, was du mir erzählen willst, weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, dann lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht weiter damit. Also es könnte mal so ein kleines Ding sein, zu sagen, ja, der Paulus sagt ja, das, was wir sagen, soll zunächst wahr sein. Klar, manche kennen dieses Sprichwort, wo es heißt, alles, was man sagt, soll wahr sein, aber nicht alles, was wahr ist, muss man auch sagen. Das ist vielleicht auch manchmal gut. Aber das, was man sagt, darauf soll man sich schon verlassen können, dass es wahr ist. Und es soll dem, der es hört, zum Guten dienen. Natürlich auch mal ein kritischer Hinweis, dient auch mal zum Guten. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber schon mal die Frage, dient es zum Guten? Baut es den auf? Wird es den zum Segen? Oder macht es ihn eher klein? Muss man davon ausgehen, er geht bedrückt nach Hause? Es entmutigt ihn. Also Paulus sagt, unser Reden soll eher von so was Segensreichem geprägt sein. Von was Segensreichem. Das Zweite, was er sagt, Zorn ablegen statt zu sündigen. Er sagt, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Es gibt so Ehepaare, die halten sich da dran. Ist auch kein Fehler zu sagen. Also wir gucken, dass wir heute wieder zur Versöhnung kommen, wenn was ist. So Schlaumeier stellen dann fest und sagen, ja, dann kann man ja Sommer so ein bisschen länger zornig sein wie Winters. Ja? Geht die Sonne später unter. Letztlich hat mich jemand gefragt, ja, also so mit dem Spaß, was macht man denn, wenn man erst nach Sonnenuntergang streitet? Ja, das ist mit diesem Vers nicht alles abgedeckt. Also aus meiner Sicht geht es vor allem um den Aspekt zeitnah. Also zu sagen, zeitnah. Also nicht zu sagen, naja, jetzt lassen wir es erstmal eine Weile gären und dann wird sie es vielleicht von allein klären. Vielleicht explodiert es auch irgendwann einmal nochmal. Nee, er sagt schon, zeitnah. Und das zu sagen, vor so einem Untergang hat durchaus auch was Gutes. Man schläft dann einfach viel besser. Also, interessant ist ja, was der Paulus sagt. Er sagt jetzt nicht, du darfst nie wieder zornig sein. Sondern er sagt nur, wenn du zürnst, dann sollst du nicht sündigen. Also, dass man sich mal aufregt über irgendwas, das kommt ja vor. Außer man wäre wirklich schon heiliger. Also, sagen wir mal, zornig ist, das kommt ja vor, aber er sagt, im Zorn ist man anfällig. Und zwar anfällig für Sündigen, das heißt, man sagt etwas, was man eigentlich sonst sagen würde und vielleicht auch nicht gut ist. Vielleicht tut man auch etwas, was man in besonderer Ausrichtung auch nicht getan hätte. Er sagt, wenn ihr zornig seid, ist es eine Angriffsfläche für den Teufel. Da ist man also sozusagen Schnell voll über die Klippe geschuckt. Deshalb passt auf, wenn ihr zürnt, dann sündigt nicht. Ich weiß, ich habe manchmal das Problem, wenn man zornig ist, nicht mal geradeaus aufgebracht hat, denkt man immer besonnen drüber nach, was sonntags da an der Predigt gesagt wird. Aber wenn man sich so ein bisschen einübt im Leben zu sagen, okay, ich reg mich auch manchmal auf, also das ist okay, aber ich möchte dann zumindest nicht sündigen. Also manche, die schaffen es ja dann noch bis 10 zu zählen, bei anderen ist es vielleicht besser bis 50 zu zählen, ich weiß es nicht. Aber das ist so ein Paulus, ein Vorschlag, wenn ihr zürnt, so sündigt nicht. Der nächste Kontrast heißt, arbeiten statt zu stehlen. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, der soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Das ist ja krass. Ne? Aber ich stelle mir vor, dass im Ephesus auch Leute bei der Gemeinde sind, die einfach nicht arbeiten und die sagen, ich komme ganz gut durch. Vorgesagt, so ein großer Hafen, ja, da sind sicher viele Waren umgeschlagen worden. Also ich schätze mal, mit Diebstahl, mit ein bisschen Übung, haben es manche ganz gut geschafft, zu sagen, ich überlebe zumindest. Und man muss ja mal sagen, jemand, der es mal über längere Zeit nicht mehr gewöhnt ist zu arbeiten und sich auf diese Art und Weise oder andere Art und Weise durchs Leben zu schlagen, ist gar nicht so einfach, eigentlich den wieder in die Arbeit so zurückzuführen. Gell? Wobei man, wie gesagt, in diesem Hafen sicher Arbeit hätte finden können. Also Diebstahl soll es nicht geben. Dafür Arbeit, ehrliche Arbeit würden wir hier sagen, nützliches Tun. Bei mir im Diebstahl habe ich gedacht, na, ich rechne mal damit, dass jetzt keiner mit Diebstahl seinen Lebensunterhalt hier in Langenau erwirtschaftet. Bei uns sind es vielleicht manchmal so andere Fragen, also wo ich noch in meiner Ausbildung war, in der Lehre da, da war irgendwie einmal wichtig zu sagen, Leute, wenn ihr hier schon arbeitet, dann wäre es auch gut, ihr arbeitet. Also nicht bloß da sein. Ne? Sozusagen der Arbeitgeber hat dann schon Interesse, dass wenn man hier ist, einfach seine Leistung auch bringt. Ja, stimmt, indirekt wäre das auch ein Diebstahl, wenn ich sage, eigentlich werde ich dafür eine Arbeit bezahlt, dann bin ich sage, ja. Also man hat uns auch als Lehrlinge versucht, das da schon beizubringen. Ansonsten steckt sich ja auch drin zu sagen, ja, es sollte schon auch unsere Arbeit so geprägt sein, dass man sagt, das ist vorbildlich. Jetzt muss es nicht immer gerade eigentlich ganz alles ganz, aber zu sagen, es wäre ja schon gut, wenn man nicht gerade sagt, naja, der von der Gemeinschaft da, also den hätte man auch nicht ausstellen brauchen. Na? Im Gegenteil, es wäre ja gut, wenn sich jemand aus SV Langenau irgendwo bewirbt und man sagt, das ist einer von SV Langenau, den kann ich nehmen. Also wenn da so ein gewisses Vorschussvertrauen da ist, zu sagen, das sind Leute, wenn die irgendwo sind, die arbeiten, so, das ist in Ordnung. Das passt dann auch. Die bringen dann hier auch ihren Einsatz. Und um was dem Paulus auch geht, zu sagen, und wer arbeitet, das hilft auch dem sozialen Netz damals sozusagen, der kann auch denen was geben, die in Not sind. Es geht nicht bloß zur eigenen Bereicherung, sondern zu sagen, wenn du arbeitest, kannst du davon leben und kannst auch denen was abgeben, denen was fehlt. Am Schluss haben wir noch das universale Kleidungsstück. Da heißt es, und tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Denn der Heilige Geist ist das Siegel, das Gott euch im Hinblick auf den Tag der Erlösung aufgedrückt hat, um damit zu bestätigen, dass ihr sein Eigentum geworden seid. Also die, die Jugendarbeit machen oder so, die kennen das ja vielleicht. Also wenn man in der Jungschar ein Spiel vorstellt, dann sagt man, das Spiel ist so und es geht so und so. Und dann meint man, man hätte alles gesagt. So, und dann sagt man, gibt es noch Fragen? Zack, gibt es immer eine. Dann sagt man, aber wenn. Also wenn jetzt der eine das so macht und es dann so ist, was ist denn dann? Da sagt man, na ja, also dann ist so. Aber wenn jetzt einer nochmal ganz anders macht und was ist dann? Da sagt man irgendwann, wisst ihr was, wir spielen jetzt einfach und falls dieser Fall überhaupt auftreten sollte, den ihr gerade konstruiert, dann besprechen wir es nochmal. Und in der Bibel machen es manche Leute so ähnlich, sagen, ja, da steht ja, aber wenn man jetzt so sehen würde und das ein bisschen anders auslegt, dann. Ne? Also praktisch, ich glaube, man könnte mit ein bisschen Mühe fast jede Anweisung, die der Paulus gibt, auch irgendwie widerlegen. Also stehlen vielleicht jetzt nicht gerade, aber ob man schaffen muss, wäre noch die andere Frage. Ne? Also wahrscheinlich könnte man, und da freut mich immer, dass der Paulus, hat er immer wieder mal so zwischendrin, neben seinen konkreten Anweisungen auch manchmal so universale Anweisungen hat. Und das ist so eine universale Anweisung, wo es heißt, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Deshalb habe ich geschrieben, das universale Kleidungsstück. Er sagt, und wenn eine Frage auftritt in deinem Lebensführung, in deinem Alltag, dann kannst du immer diese Frage stellen. Und mit dieser Frage wirst du, sage ich jetzt, mindestens 90% der Fragen beantworten können, ob man sagt, passt es jetzt zu Jesus oder nicht. Es gibt vielleicht so einen kleinen Rest von 10%, wo man ein bisschen unentschieden ist, aber 90% halte ich da wirklich für klärbar, wahrscheinlich noch mehr, zu sagen, also und wenn du im Zweifel bist und sagst, ich kenne da auch keinen richtigen Bibelvers jetzt dazu, kannst du dir immer fragen, wie würde Jesus die Sache sehen? Wäre der Heilige Geist traurig darüber, wenn ich das machen würde? Oder wie ist es? Wie ist es? Und das kann ja sogar denen in Ephesus sagen, die noch nicht ihr ganzes Leben dabei sind, sondern möglicherweise erst seit kurzem, wenn er sagt, ihr habt genug gehört. Und so gehe ich bei uns in Langenau jetzt einfach auch mal davon aus, wir haben insgesamt schon so viel gehört von Jesus, dass wir mit dieser Frage, betrübst den Heiligen Geist oder nicht, was anfangen können. Auch in der Bewertung was anfangen können von dem, was uns im Leben so begegnet. Und da muss man sagen, ja, der Paulus kleidet uns hier wirklich umfassend ein. Mit so konkreten Dingen, mit Neuem, indem er sagt, das Alte muss weg. Und wie gesagt, am Schluss noch mit diesem universalen Kleidungsstück. Und so kann man schon sagen, geistliche Kleider machen heilige Leute. Und das halte ich auch wirklich für eine interessante Kleidung, für ein interessantes Leben, das da herauskommt. Gottes Mode setzt also auf Jesus im Denken und im Leben. Die alten Klamotten, die zu Jesus nicht passen, die müssen weg. Das geistlich Neue, das setzt auf Kontraste. Gutes Reden statt Falsches, Vergeben statt Zorn, Arbeiten statt Stehlen und den Heiligen Geist nicht betrüben. Amen. Dann bete ich noch. Ja, danke, lieber Jesus, für diesen Abschnitt aus dem Epheserbrief. Hab Dank für den ganzen Brief, der auch schon vorangeht, der auch nochmal Grundlagen des Glaubens legt. Und hab Dank, dass du die bei uns auch schon gelegt hast, dass der Paulus hier auch konkret werden kann. Und er sagt, wenn wir jetzt schon mit Jesus leben, dann muss ich das auch zeigen nach außen hin. Es muss sichtbar werden. Es muss ausstrahlen. Und Vater, es kann ausstrahlen, weil du in uns wirkst, weil du uns zur Gerechtigkeit, zur Wahrheit und zur Heiligkeit geworden bist. Und so bitte ich dich einfach um deine Hilfe, dass wir uns auch immer wieder erneuern, an dir ausrichten, fragen, was du möchtest. Ja, Vater, so möchte ich dich jetzt auch für die kommende Woche bitten, auch das Zeltlager nochmal mit dem Martin und den vielen anderen Mitarbeitern und Kindern. Segne du dort auch die Woche und schenke auch solches Erleben, wie der Winnie erzählt hat, dass sich Jungs und Mädchen für dich entscheiden, dass sie da einen Anfang machen, einen bewussten Anfang oder auch einen Neuanfang, dass sie da einfach mit dir leben wollen. Und schenke äußere Bewahrung und halte auch schützend deine Hand drüber. Du weißt um so manche, die jetzt im Urlaub sind, auch von uns hier in Langenau, segne du sie auch auf ihren Fahrten, die sie da zurücklegen. Füll ihnen die Tage aus, schenke ihnen Erholung und gute Zeiten. Und für uns, die wir hier sind, Vater, hab Dank, dass du auch da dabei bist. Hilf uns bei unserem Alltag, so wie es sich eben zeigt. Und hab Dank, dass wir da nicht ohne dich unterwegs sind. Amen.